Nach einer Lebenskrise hat Thomas Wilhelm Albrecht zur Achtsamkeit gefunden, hat sein Leben geändert, arbeitet jetzt unter anderem als Coach, als Lebens- und Sozialberater und auch als Buchautor. Gerade ist sein neues Buch erschienen, Die besondere Kraft der achtsamen Sprache, wie wir reden, bestimmt unser Leben. Für mich eine Art Mischung aus Ratgeber und Sachbuch, in dem er vertiefende Hintergründe zu Achtsamkeitstheorie, zu Psychologie, zu Sprache oder auch Kommunikation gibt. Und zugleich gibt er auch Ratschläge zu Mentaltechniken zum Beispiel oder zum Erreichen eines gelingenden Lebens. Damit herzlich willkommen, Thomas Wilhelm Albrecht, ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie müssen ja jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber im Buch deuten Sie es ja an. Sie waren vor 10 Jahren in einer Lebenskrise. Was war da los?
Ja, irgendwie habe ich damals so die Orientierung verloren. Ich hatte das Gefühl, dass beruflich nichts weitergeht, sehr viele Probleme, Schwierigkeiten mit Mitarbeitenden in dem Franchise-System. Privat war es irgendwie schwierig. Es war so, ich vergleiche das immer, wenn man so den Fotoapparat zur Hand nimmt und durch das Objektiv schaut und vorne ist aber der Deckel drauf und es ist nur schwarz.
Man sieht nur schwarz.
Genau, so hat sich's angefühlt, aber keiner hat gesagt, du, da vorne ist noch der Deckel drauf.
Okay, und wie hat Ihnen jetzt Achtsamkeit aus dieser Situation rausgeholfen?
Also ich hatte eine Begegnung im Zuge meiner Tätigkeiten, ich war oft in den USA und hatte dort war ich dort eingeladen beim Gründer der Organisation und da war eines Tages ein älterer, weißhaariger Herr dabei mit starkem australischen Akzent und der sagte zu mir eines Abends bei einem Glas Wein, hat er gesagt, Thomas, you're just before a big transformation. Und ich habe mir gedacht, stimmt ja, aber wie kann der das wissen? Ja, das gibt's ja gar nicht. Ja. Also was macht der anders oder was tut er, damit der weiß, wie es mir geht? Und das war eben der Stuart Emery, bekannter Coach in den USA. Und der hat mich zu sich eingeladen und hat mich dort zweimal gecoacht bei ihm zu Hause. Zweimal 2 Stunden im Abstand von 2 Monaten circa. Und da hat sich sehr viel bei mir verändert. Da war plötzlich eben dieser Deckel vom Objektiv weg. Es kam wieder Licht ins Leben. Und es haben sich Möglichkeiten aufgetan. Und ich wollte einfach wissen, was hat er gemacht mit mir. Ja. Und das war einfach ein Coaching, wo sehr viel Achtsamkeit und vor allem eines dabei war, nämlich Präsenz, einfach Anwesenheit, da zu sein und sozusagen diesen Schleier und diese Dunkelheit ist da, war weg auf einmal.
Ich habe ja Achtsamkeit kennengelernt als eine Methode des Umgangs mit Stress, ja, als so vor allem Methode des Innehaltens. Ne? Wenn die Stresswelle mich überwältigt, dann innehalten, die Situation, in der ich bin, angucken, möglichst ohne das zu beurteilen und wenn es geht. Ja.
Wenn es geht, ist gut.
Ja. Ist das schon einer der wesentlichen Kerne der Achtsamkeitstheorie, dieses Innehalten?
Auf jeden Fall, ja. Also innehalten, stehen bleiben, schauen, was ist rundherum, die Bewertung zurückzuhalten, rauszunehmen, das ist etwas Wesentliches. Wenn wir uns hier im Stress befinden, dann tauchen oder strömen so viele Eindrücke auf uns gleichzeitig ein und das macht uns sehr nervös, weil wir überfordert sind. Und das Innehalten ist einfach eine Fokussierung auf einen Punkt. Wenn wir bei Achtsamkeitsübungen uns auf den Atem konzentrieren oder auf andere Dinge rundherum um uns, dann werden wir ruhig und gelassen.
Ja. Und dann gelingt es uns mit ein bisschen Übung, das Reizreaktionsschema zu durchbrechen letztlich.
Ne? Genau, nämlich nicht auf alles gleich zu reagieren, denn es ist nicht alles wert, darauf zu reagieren, sondern einfach wirklich zu schauen, auf was kommt es wirklich an in meinem Leben.
Nun gehen Sie ja in Ihrem Buch davon aus, dass alles damit beginnt, wie wir, also wie jeder Mensch, über sich selbst denkt, also was wir von uns halten. Wie sollten wir denn bestenfalls über uns selbst denken?
Freundlich, zuvorkommend und nett und anerkennend. Ich kenne viele Menschen, die einfach schon, wenn sie aufstehen in der Früh beim Aufwachen, einfach grantig sind, zornig sind, sich schon ärgern über Dinge und sich Dinge vorstellen, was der Tag alles Schlechtes bringen wird. Und das ist natürlich sehr ungünstig, weil diese Erwartungshaltungen dann natürlich auch oft eintreffen. Es wäre eben viel geschickter, zu sich gut zu sein, sich anzuerkennen, zu sagen, das habe ich heute gut gemacht, das wird mein Tag sein, so wird er verlaufen. Es gibt ja diese selbsterfüllende Prophezeiung und die stimmt und trifft ein, nicht? Also wenn wir uns was Schlechtes vornehmen, dann wird das eintreffen, dann haben wir recht. Wenn wir uns was Gutes vornehmen, dann wird das eintreffen und wir haben recht damit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Nun schreiben Sie aber auch, Zitat, alles, was du tust, soll sowohl zur Verbesserung deines Lebens als auch zur Verbesserung des Lebens aller Menschen in deinem persönlichen Umfeld beitragen. Zitat Ende. Ziemlich hoher Forderungsansatz. Wie kann man dafür sorgen, dass das nicht wieder Stress auslöst?
Naja, Ich glaube, der Punkt ist einfach zu sagen oder sich die Frage zu stellen, wer ist eigentlich der wichtigste Mensch in meinem Leben? Und wir werden ja in unserer Kultur so erzogen, dass wir immer glauben, andere Menschen sind die wichtigsten. Dabei ist das genau umgekehrt. Jeder ist für sich der wichtigste Mensch in seinem Leben. Erst wenn es einem selber gut geht, ist man in der Lage, für andere zu sorgen. Und das ist im Wesentlichen damit gemeint. Also auf sich zu schauen, sagen, was kann ich tun, damit es mir gut geht, damit ich dann, wenn ich gebraucht werde, und wir werden alle gebraucht, mehr denn je, auch für andere Menschen da zu sein.
Also Wertschätzung sich selbst gegenüber führt dann zur Wertschätzung der anderen, so ungefähr.
Genau in der Reihenfolge muss es meiner Meinung nach sein.
Ich habe ja Ihr Buch gelesen als eine Mischung aus Sachbuch und Ratgeber. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so. Es hat mit einem Sachbuch begonnen, mit einer Idee eines Sachbuchs. Und es kamen immer mehr die Ideen und auch Anregungen des Verlags zu sagen, ja, bau doch praktische Beispiele ein, sodass die Leserinnen und Leser sich abgeholt fühlen, dass einfach Erfahrungen aus deren Leben im Buch vorkommen. Und wie die möglicherweise gelöst werden können oder anders betrachtet werden können.
Sie gehen aber auch bei sehr vielen Themen wirklich in die Tiefe, ne? Also Sprache, nonverbale Kommunikation, ja. Kommunikationsmuster, Persönlichkeitstypen, Mentaltechniken des Selbst, Verhalten bei Stress, Konflikten bei der Arbeit, in Beziehung. Das geht auch sehr in theoretische Vertiefung. Warum war Ihnen das auch wichtig, diese wissenschaftliche Basis sozusagen?
Mir ist das deswegen wichtig, weil es mir notwendig erscheint, dass Menschen verstehen können, wie die Dinge funktionieren im Hintergrund. Also es hilft einfach nicht, jemandem zu sagen, fühl dich wohl oder sei nicht traurig oder ängstige dich nicht. Das ist zu wenig, denn wenn die Menschen wissen würden, wie es geht, würden sie es ja tun. Nachdem sie es aber nicht wissen, tun sie es nicht und können es auch nicht tun. Und der theoretische Hintergrund, die Überlegungen dahinter, die ich im Buch erläutere, sind notwendig und ganz, ganz wichtig, um auch die Zusammenhänge zu verstehen. Um einfach zu verstehen, wie funktioniert Sprache, wie ticken wir, was passiert mit Erinnerungen, die wir haben, was ist mit Emotionen, die mit verknüpft sind. Um einfach da einen Hintergrund zu haben und auch zu verstehen, was zu tun ist. Das macht die Sache leichter.
Wenn wir jetzt auf den Kernaspekt Ihres Buches kommen, ne? Die Kraft der achtsamen Sprache, wie wir reden, bestimmt unser Leben. Wie kann jetzt achtsame Sprache denn das Leben jedes Menschen und das der Menschen im Umfeld verbessern? Also wo ist da der Mechanismus?
Also normalerweise führen ja Meinungsverschiedenheiten zu Konflikten. Das heißt, man diskutiert oder streitet über inhaltliche Aspekte, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Und das kann in einer Kommunikation sehr schnell zu einer Negativspirale führen. Das heißt, man gelangt in Streit, in Auseinandersetzung, man spricht dann vielleicht nicht mehr miteinander und so weiter. Obwohl man nur bezüglich eines Inhalts unterschiedlicher Meinung ist. Und achtsame Sprache funktioniert dann besser eben so, dass wir uns nicht über den Inhalt unterhalten, über den wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern darüber unterhalten, wie kommen wir denn zu dieser Auffassung? Was steckt denn dahinter? Woher wissen wir denn, dass es so oder so sei? Also wenn wir aktuelle Probleme wie Impfung oder Nichtimpfung betrachten, woher weißt du denn, dass Impfen eine gute Sache ist? Oder woher weißt du denn, dass Impfen eine, oder Nichtimpfen eine gute Sache ist? Und wir sollten uns mehr auf dieser Metaebene unterhalten, um die andere Person zu verstehen, wie sie zu ihrer Einschätzung kommt, unabhängig davon zunächst, ob wir mit dieser Einschätzung oder Meinung einverstanden sind oder nicht.
Diese Debatte zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern taucht in Ihrem Buch auch immer wieder auf, exemplarisch an einzelnen Stellen. Ne? Deswegen sind Sie jetzt auch quasi nochmal drauf gekommen. Nun beschreiben Sie ja auch Mentaltechniken. Wenn wir da mal ganz kurz eintauchen in dieses Thema der Mentaltechniken, was meinen Sie damit genau?
Also mit Mentaltechniken meine ich, wie ich selbst in der Lage bin, meinen inneren emotionalen Zustand einzustellen. Also es gibt Menschen, die haben oft in Erinnerung Dinge, die in ihrem Leben schlecht gelaufen sind und denken jeden Tag daran, an Scheidungen, an Probleme, an schlechte Erlebnisse. Und das bringt sie in einen negativen emotionalen Zustand. Und eine gute Mentaltechnik wäre zum Beispiel herzugehen und an die Dinge zu denken, die gut gelaufen sind. Denn wir alle haben jeden Tag Momente, die gut funktionieren. Und wenn ich mich an schöne Erlebnisse erinnere, dann habe ich einen positiven inneren emotionalen Zustand. Und wenn ich einen positiven inneren emotionalen Zustand habe, wie Freude, wie Anerkennung, wie Neugierde, wie geliebt sein, dann gelingen mir auch bessere Dinge, weil Menschen in diesem Zustand leistungsfähiger sind.
Eine der Mentaltechniken, die Sie in Ihrem Buch auch beschreiben, Herr Albrecht. Nun stehen wir alle ja seit geraumer Zeit unter extremem Stress und äußerem Druck, an dem wir nichts ändern können. Erst die Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine. Was würden Sie sagen, wie können wir mit Achtsamkeit in dieser extrem belastenden Situation für uns alle umgehen?
Also zunächst einmal sollten wir, wie ich schon eben sagte, an die Dinge denken, die in unserem Leben gut funktionieren. und uns immer wieder daran erinnern. Auch wenn wir mit Menschen begegnen aus den Kriegsgebieten, mit diesen Menschen sie nicht bedauern und auch sie nicht mit ihnen gemeinsam weinen, sie schon in den Arm zu nehmen und sie immer versuchen, daran zu erinnern, was in ihrem Leben gut läuft und welche Möglichkeiten sie haben, trotz der schwierigen Situation. Also immer den Fokus auf die Dinge lenken, auch wenn es vielleicht wenige Dinge sind, die im Leben gut funktioniert haben und die gut sind und die, auf die wir unser Augenmerk richten sollen. Ich glaube, wir machen viel zu oft den Fehler, dass wir die negativen Dinge in den Vordergrund rücken, die uns in uns Ängste und Ärger und Verzweiflung auslösen. Wir können genauso gut die Dinge in den Vordergrund rücken, die gut funktionieren, die Familie, die Kinder, den guten Job, den wir haben, trotz der Umstände, mit denen wir nicht einverstanden sind.
Und was würden Sie sagen zum Schluss? Wären diese Techniken der Achtsamkeit auch ein Mittel auf der Ebene der internationalen Politik, der Diplomatie, Stichwort Antalya jetzt gerade, ja, Außenminister Ukraine und Russland?
Absolut. Ich glaube, wir stehen einfach vor der Herausforderung, dass wir nicht wissen, wie ein Putin denkt. Und wir wissen das deswegen nicht, weil wir wahrscheinlich viel zu wenig analysiert haben, wie er denkt und was dahinter steckt. Wir haben die Inhalte gehört, mit denen sind wir nicht einverstanden oder waren wir teilweise schon früher, nicht? Also gerade in Österreich, mit der Erdgasabhängigkeit. Also wir waren ja einverstanden mit den Inhalten und jetzt sind wir es plötzlich nicht mehr. Und wir müssten viel mehr verstehen, was die Menschen bewegt, ohne notwendigerweise damit einverstanden zu sein. Erst durch gegenseitiges Verständnis können wir Maßnahmen finden, die die Ansprüche und Wünsche von beiden Parteien befriedigen.
Und dann kommen wir wieder ins Gespräch.
Das ist ein hartes Stück Arbeit, ja. Dann kommen wir wieder ins Gespräch.
Herr Albrecht, ich danke Ihnen für diesen Parforce-Ritt durch Ihr Thema und durch Ihr Buch.
Und, sehr gerne.
Vielen Dank für Ihre Erläuterung.
Ja, vielen Dank, sehr gerne.
Danke. Tschüss.
Tschüss, schönen Nachmittag.